365 über Medien reden, in der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In der heutigen Folge geht es um investigativen Journalismus. Wolfgang Wagner, der Leiter des ORF-Magazins Report, Florian Skrabal, der Gründer der unabhängigen Rechercheplattform dossier.at und Hans-Peter Siebenhaar vom Handelsblatt sprechen unter anderem darüber, ob man das Ibiza-Video als investigativen Journalismus bezeichnen kann oder noch grundsätzlicher, ob investigativer Journalismus eigentlich immer auch mit der Aufdeckung eines Skandals zu enden hat. Wäre seriöse journalistische Arbeit nicht auch mit weniger Aufgeregtheit und dafür mit großer Sachlichkeit möglich? Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 22. Juni 2019 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Klassik Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Wolfgang Wagner, legendärer ZIP2-Chef, jetzt Report im ORF. Eine sehr allgemeine Frage zum Anfang. Wie beginnt ein Journalist überhaupt, den Verdacht zu haben, er möchte gerne eine Geschichte, ein Thema aufgreifen? Nicht nur Verdacht, ist ja schon eine Unterstellung. Wie kommt man überhaupt zu den Themen?
Das ist so breit. Ich will ja nicht gleich ein Grundsatzreferat halten. Na, es gibt verschiedenste Möglichkeiten natürlich. Meistens sind es in Redaktionssitzungen halt Ideensammlungen. Und wenn man die Zeit hat, quasi ins Blaue zu recherchieren, auch mal das. Sehr viel häufiger ist es, dass man darauf gestoßen wird, dass man über einen Informanten, eine Informantin einen Hinweis bekommt und dann gezielt recherchiert. Es gibt auch ganz andere Formen. Wir werden sicher darauf zu sprechen kommen. Eines der größten Investigativprojekte, an dem ich mittelbar natürlich nur beteiligt war, war das ICIJ-Projekt, wo wir als ZIP2-Redaktion mit mehreren Kolleginnen, speziell Ulla Kramer-Schmidt, wirklich intensiv mit dabei waren und auch ein Ergebnis geliefert haben, das in der österreichischen Wirtschaft Folgen hinterlassen hat und auf das ich wirklich stolz bin.
Das waren die Panama Papers? Das
waren die Panama Papers und danach noch die Karibik Papers. Ein wirklich aufwendiges Projekt und auch über das können wir noch reden, inwiefern das in der österreichischen Szene, und jetzt ist der ORF sicher eines der größten Medienhäuser, aber auch eines der Medienhäuser, das viele Journalisten beschäftigt, aber wo Grenzen sind, wie viel Zeit man für Investigativprojekte wirklich den Kolleginnen und Kollegen geben kann.
Florian Skrabal von dossier.at, da möchte ich gleich einhaken, was der Wolfgang Wagner sagt. Wie kann man denn überhaupt investigativen Journalismus betreiben, wenn man nicht bei einer großen Einrichtung, bei einem großen Verlagshaus oder einem Sender angestellt ist? Wer kommt denn für die Kosten auf? Wer kann diese wochenlangen und monatelangen Recherchen, die ja möglicherweise auch im Nichts enden, wenn sich ein Verdacht oder eine Geschichte nicht erhärten sollte, finanzieren? Und natürlich gleich die Anschlussfrage, wie macht ihr das?
Ja, natürlich ist es dementsprechend schwieriger, wenn man kein großes Medienhaus im Rücken hat und nicht die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt. Ich kann mich erinnern, die ersten Jahre in meiner journalistischen Laufbahn war ich auch freier Journalist und bin auf eigene Kosten nach Kanada gefahren, um Geschichten über den ÖSV zu recherchieren, die dann das Interesse des damaligen Chefredakteurs von Monatsmagazin Datum geweckt haben, wo er gesagt hat, okay, und du machst jetzt immer investigative Geschichten. Und dann wurde ich quasi in diesem Bereich gefördert und so bin ich hier auch reingerutscht. Das heißt, dass diese Geschichten und dieser Start für mich wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht selber einfach einmal investiert hätte quasi in meine eigenen Geschichten. Grundsätzlich glaube ich, ist es möglich, auch als freier Investigativjournalistisch zu arbeiten, wenn man andere Formen der Einnahmen hat, wenn man Trainings macht, wenn man Workshops macht. Also freie Journalistinnen und Journalisten haben ja auch andere Einnahmequellen. So können sie ihre Arbeit vielleicht vorfinanzieren. Es ist aber natürlich leichter, wenn man einen Verlag oder ein Medienhaus wie den ORF im Rücken hat und hier rechtliche Sicherheit hat, Hilfe hat quasi auch bei der Vermarktung dann der Geschichte, Datenbanken zur Verfügung gestellt bekommt, etc. Ja, wie wir das machen, wir versuchen auch quasi unsere Dossier.at versucht, den Journalismus quer zu finanzieren, nicht über Werbung oder über Presseförderung, sondern über andere journalistische Projekte. Also wir sind zum Beispiel Peter Klien, der Außenreporter von Willkommen in Österreich, bekommen im September eine neue Late-Night-Show im ORF. Und hier sind wir die Redaktion im Hintergrund, die hier Peter Klien die Themen aufbereitet, recherchiert und zuarbeitet. Genauso wie wir das früher bei Bist du deppert auf Puls 4 gemacht haben. Und dann veranstalten wir eben auch Workshops, Trainings und produzieren unser eigenes Magazin jetzt und machen dafür Crowdfunding. Das heißt, wir versuchen auch, unsere eigentlichen journalistischen Projekte durch andere journalistischen Projekte quer zu finanzieren.
Hans-Peter Siebenhaar, Handelsblatt, eine deutsche, sehr, sehr etablierte, renommierte, man kann auch ein bisschen sagen, vielleicht konservativere Art des Mediums. Gibt es investigativen Journalismus bei euch? Gibt es in der Redaktion so jemand wie den Wallraff, der sich einschleicht bei Amazon und dort die Arbeitsbedingungen von den Container-Lebensumständen der Mitarbeiter recherchiert?
Also wir haben in Handelsblatt eine Unit Investigative Recherche, das ist ein eigenes Ressort, ein eigener Ressortleiter. Ressortleiter ist dort Sönke Iversen, den vielleicht der eine oder andere zumindest in Deutschland kennt, ich hoffe auch in Österreich, der sehr viele Journalistenpreise eingehamst hat. Und wir machen investigative Recherche mit unseren Ressourcen. Die Ressourcen sind bei uns folgendermaßen. Das Investigativteam setzt sich nicht nur zusammen, beispielsweise von gestandenen Wirtschaftsjournalisten oder Politikjournalisten, sondern eben auch von Juristen, was bei verschiedenen Sachverhalten, ich sage nur Eurofighter-Affäre, durchaus von großem Vorteil ist. Und wir haben eine Research-Abteilung. Das ist eine eigene große Unit, die einfach Daten auswerten kann, vor allem auch Daten internationaler Art. Und in der Kombination gehört investigative Recherche zu unserem Handwerkszeug als Deutschlands führende Wirtschafts- und Finanzzeitung.
Eine Ergänzung gleich zu dem, was Sie erwähnt haben mit der Rechtsabteilung. Günter Wallraff hat mir mal erzählt, er hat seine Konzepte der ARD und dem ZDF angeboten, aber die waren nicht bereit, das Risiko der Klagen, der möglichen Klagen im Nachhinein zu übernehmen. Und RTL war da bereit dazu und deshalb ist er bei RTL gelandet, weil sein Inhalt war eigentlich ja total öffentlich-rechtlich, aber es ist wegen der fehlenden Rechtssicherheit, die er als Privatperson nicht eingehen konnte, nicht zustande gekommen.
Aber das finde ich angesichts der Heerscharen von Juristen in der ARD und den ZDF schon wie als überraschend. Ich glaube, keine andere Rundfunkunternehmen in Anführungsstrichen besitzt so viele Juristen wie ARD und ZDF. Nein, ich glaube, es kommt auch noch ein anderer Aspekt hinzu, nämlich Political Correctness. Günter Wallraff ist ein Kollege, der sozusagen im besten Sinne des Wortes rücksichtslos vorgeht. Das heißt, also er nimmt auf politische oder andere Befindlichkeiten keine Rücksicht, sondern will eben zur Wahrheit vorstoßen. Und da stößt er natürlich in ein Konvergenzsystem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland natürlich an Grenzen. Soweit ist er, vermute ich jetzt mal, bei RTL als solcher führenden Privatsender gut aufgehoben.
Wolfgang Wagner, Political Correctness, romantische Vorstellung von investigativem Journalismus. Ist Ibiza-Gate theoretisch eine Form von investigativem Journalismus?
Da jetzt der Anwalt des Hauptbeschuldigten, glaube ich, die Formulierung war, ein künstlerisch-investigatives Projekt vorschützt, sage ich mal nein. Also für mich ist das klar zu trennen. Die Auswertung durch die Süddeutsche und den Spiegel völlig journalistisch normal, großartig, wichtig, öffentliches Interesse. Jemanden mit Lockvögeln in eine Falle zu locken, ist für mich nicht Journalismus, ist auch nicht für mich vergleichbar mit Wallraff, der sich persönlich einschleicht und beobachtet, aber keine Fallen stellt. Ja? Also ob das Ergebnis, wie wir es jetzt kennen, ja, etwas rechtfertigen würde, dass ich Journalismus nenne, nein in diesem Fall. Für mich war das nicht journalistisch. Es war möglicherweise, wir werden es nach langen Prozessen vermutlich besser wissen, der Versuch, jemanden zu erpressen, und das Produkt davon ist in journalistische Hände gekommen. Das kann man jetzt je nach politischem Standpunkt gut oder schlecht finden. Ich finde, es hat aufklärerischen Charakter gehabt, aber erst nach genauer Prüfung, nach journalistischen Kriterien. Und soweit ich weiß, weil ich auch mit Personen gesprochen habe, die das gesamte Videomaterial kennen, ist sehr viel in dem Video, das eben nicht journalistisches öffentliches Interesse rechtfertigen würde. Und genau da sind wir in dieser Trennlinie, an der wir uns sicher immer wieder mit journalistischem Ethos in Abwägungsfragen befinden.
An einer solchen Stelle des Gesprächs komme ich immer mit Bernhard Pörksen, der sagt, wir brauchen eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Jetzt frage ich den Kollegen, der für eine deutsche Zeitung schreibt, wenn Sie dann beobachten, dass 45.000 Leute nach diesem Video Strache wählen, haben wir in Österreich schon diese redaktionelle Kompetenz bei unseren Leserinnen, Seherinnen und nach dieser enormen Berichterstattung, die es über Ibiza-Gate gegeben hat?
Ich würde es nicht das Ergebnis für Heinz-Christian Strache bei den Europawahlen, würde ich jetzt festmachen, an der gelungenen oder misslungenen Medienpädagogik. Ich glaube, das ist nicht der richtige Maßstab. Für mich ist entscheidend bei dem Strache-Video, dass es aus meiner Sicht kein Journalismus ist. Es hat wenig mit Journalismus zu tun. Das sind Stasi-Methoden, die da angewandt wurden. Das ist der Klassiker. Man lockt in ein Hotel, in eine Ferienwohnung mit Sex and Drugs and Rock'n'Roll jemand, filmt es ab, versucht ihn zu erpressen und notfalls spielt man es irgendeiner öffentlichen Quelle zu. Drum ist auch die Leistung bei allem Respekt vor den Kollegen der Süddeutschen Zeitung und der Spiegel in der Aufbereitung professionell, aber es ist keine investigative Recherche. Und es stellt sich schon die grundsätzliche Frage, inwieweit darf ich wirklich solches Material, das womöglich, wir wissen es alles nicht, aus einem kriminellen Antrieb heraus produziert wurde, tatsächlich nutzen, um eine Regierung in einen europäischen Land aus den Angeln zu heben. Also diese Frage ist noch ungeklärt, und wir können sie auch jetzt auch hier in unserer Runde nicht klären, weil wir nicht wissen, wer das Material tatsächlich mit welchem Motiv gedreht hat. Aber es ist im Grunde genommen, waren die Medien einfach nur, und es ist ja unbenommen, wie es dann letzten Endes veröffentlicht, einfach nur ein Transportmittel für den tatsächlich illegal produzierten Inhalt.
Florian Skrabal, ihr widmet euch eigentlich dem gleichen Thema, wie das bei Ibiza-Gate offensichtlich wurde, bei eurem nächsten großen Projekt, bei Dossier, nämlich der Korruption. Wie geht ihr methodisch jetzt sozusagen vor? Was sind die ersten Schritte bei diesem unglaublich großen Thema Korruption?
Die ersten Schritte, also es beginnt wie so viele von unseren Projekten damit, mal sich zusammenzusetzen und innerhalb der Redaktion abzustecken, was wir unter Korruption verstehen. Wir hatten jetzt Diskussionen darüber, weil wir diskutiert haben, wann wir selbst, also die Redakteurinnen und Redakteure, in korrupte Situationen gekommen sind. Gibt zum Beispiel ein Redaktionsmitglied, das erzählt hat, er hätte nur ein Praktikum bei der Außenhandelsstelle der Wirtschaftskammer bekommen, weil er Vitamin B hatte. Er hat sich auf einem ganz normalen Weg beworben, hat es nicht hereingeschafft, hat dann quasi über...
Wenn ich das ergänzen darf, es gibt noch viel einfacher Korruption. Wenn jemand als Journalist im Regierungsflieger auf Steuerzahlerkosten zu Herrn Trump fährt, dann ist das compliance-mäßig nicht in Ordnung. Der Verlag müsste diese Reisekosten zahlen oder man bleibt zu Hause. Also die ganz offizielle Pressearbeit der Bundesregierung, das ist ja Österreich gar keine Ausnahme, es ist in Deutschland durchaus ähnlich, da stellt sich die Frage, inwieweit korrumpiert man über die Bereitstellung von Infrastruktur und Reisen und solche Dinge, die Journalisten und natürlich auch zum anderen, inwieweit korrumpiert man sie durch die Exklusivität von Zugängen. Das Gewähren von Zugängen und das Verweigern von Zugängen ist auch eine Art der Einflussnahme. Korruption ist ein böses Wort, aber auf jeden Fall ist ein Mittel. Und das war ja auch der Grund, weshalb hier ein System entstanden ist unter dem bezeichneten Wort Message Control. Das konnte ja nur auf dieser Basis auch funktionieren.
Da hat ja der ORF auch zu tun gehabt mit dem Bundesministerium für Inneres und mit der FPÖ in den letzten Wochen und Monaten. Wie habt ihr intern denn das gehandhabt? Die Frage, ob man noch zu allen Informationen kommt, ob man auf die Reisen mitfahren darf, ob man dann die Videos übernimmt, die einem die Bundesregierung zur Verfügung stellt. Habt ihr die dann neu getextet? Habt ihr die überhaupt verwendet?
Ehrlich gesagt, wir im Report haben nichts davon verwendet. Jetzt kann ich nicht für alle Redaktionen sprechen, aber gehe davon aus, dass das immer sehr genau ausgewiesen wird. Also ich kann mich nicht erinnern daran, dass wir vom Innenministerium gedrehte Videos überhaupt verwendet haben. Sollte es in irgendeiner Sendung gemacht worden sein, hoffe ich, dass das per Insert oder per Text ausgewiesen wurde. Wenn es ein notwendiges, nicht selbst gedrehtes und dort drehbares Material war, mag sein. Ansonsten hatten wir im ORF mit dieser Anweisung, wenn wir auf das zu sprechen kommen, des Innenministers, die jetzt gerade eben wieder zurückgenommen wurde vom Interims-Innenminister, kein gröberes Problem. Also der ORF war jetzt nicht im genauen Fokus, sondern wurde offenbar anders behandelt. Ich meine, wo es darum gegangen ist, das Innenministerium weist seine untergeordneten Dienststellen an, einen neuen Umgang mit der Nennung von Namen, von Flüchtlingen, bestimmten Ethnien etc. Okay, da wird der ORF so behandelt wie andere Medien auch und wird für sich wieder entscheiden, ob er in der Meldung, die er dann selber veröffentlicht, darauf zurückkommt, weil nur weil es das Innenministerium zur Verfügung stellt, ist es noch nicht gesagt, dass der ORF es eins zu eins übernimmt. Ja. Und da sind wir in unseren Abwägungen völlig autonom immer gewesen. Und auch umgekehrt, wenn das Innenministerium einen Namen nicht zur Verfügung gestellt hat, hat hin und wieder der Versuch seine Berechtigung gehabt, es vielleicht doch zu erfahren, weil es im bestimmten Fall eine Relevanz hat. Also so sehe ich diese Abwägungsfragen in diesem Fall und das in der Beziehung war das Innenministerium jetzt nicht das größte Problem für den ORF.
Die Kuratierung, die der Wolfgang Wagner gerade beschrieben hat, ja, die wird natürlich schwieriger wieder für so ein kleineres Unternehmen wie eures, weil ihr ja sozusagen auch auf die Informationen, die andere für euch zur Verfügung stellen, ein bisschen angewiesen sind. Für mich ist das Stichwort zum Datenjournalismus und zu den Recherchen. Wo habt ihr die dann her? Wie kommt ihr auf die Namen? Wie kommt ihr auf die Reisen, auf die ihr nicht mitfahrt? Auf die Ergebnisse von den Gesprächen, wo der Hans-Peter Siebenhaar sagt, dass die Journalisten sonst eingeladen werden. Da würdet ihr ja sicher nicht mitfahren, da würdet ihr euch ja ganz bestimmt nicht einladen lassen. Wie kommt ihr zu den Informationen?
Ja, das ist unmöglich, dass wir da mitfahren, weil wir redaktionelle Richtlinien haben, die das ganz klar beschreiben und auch hier ganz klare Grenzen setzen. Und alle Redakteurinnen und Redakteure müssen sich daran halten oder es gibt ein sehr intensives Gespräch mit mir. Wie bekommen wir die Informationen? Ich glaube sogar, dass wir als kleines Medium, das nicht im Tages- oder wochenaktuellen Rhythmus drinnen steckt, uns sogar leichter tun, Informationen zu bekommen, weil wir die Zeit haben, weil wir uns die Zeit nehmen können, weil wir auch länger Zeit haben, um Informationen, die wir bekommen, zu prüfen, weil wir uns anschauen können, wer sind die Menschen hinter den Informationen, die uns Informationen geben, weil wir Datenauswertungen machen können. Eingangs hat Wolfgang Wagner angesprochen, Panama Papers. Also wenn es da quasi, glaube ich, jetzt nicht ein datenjournalistisches Team innerhalb der Süddeutschen Zeitung gegeben hätte, dass die Software aufsetzt, die Datenbank durchsuchbar macht und so weiter, dann hätte das der ORF selbst auch nicht auswerten können. Das heißt, hier wurde ja von einer anderen Redaktion die Vorarbeit geliefert, dass dann Dutzende Redaktionen, nationale Redaktionen, hier mit diesen Daten auch arbeiten können. Und das ist etwas, was wir uns halt quasi selber aufbauen, wo wir entweder selbst Daten sammeln und uns Datenbanken aufbauen, die wir dann durchsuchbar machen. Jetzt zum Beispiel ein kleines Beispiel, Kronenzeitung. Wir haben alle Schlagzeilen der Kronenzeitung der letzten 60 Jahre erhoben. Das heißt, wirklich in der Bibliothek gesessen und jede einzelne Schlagzeile der Titel 1, also der Coverseite, in ein Excel eingetragen und jetzt arbeiten wir mit der Akademie, also der Wissenschaften zusammen und hier wird geforscht dann quasi auch, was war zuerst zum Beispiel die Schlagzeile oder eine gesellschaftliche Entwicklung, also was hat was beeinflusst, hat die gesellschaftliche Entwicklung die Schlagzeile der Kronenzeitung beeinflusst oder die Schlagzeile der Kronenzeitung die gesellschaftliche, das heißt hier entstehen dann Forschungsprojekte, wir haben bei unserer Asylheim-Recherche dann mit dem Institut für Umwelthygiene der Medizinischen Universität Wien eine Studie gemeinsam gemacht. Das heißt, das geht dann über den Journalismus auch hinaus. Grundsätzlich, wenn wir selbst nicht die Daten bekommen, dann versuchen wir über Anfragen bei den öffentlichen Stellen die Daten auf offiziellen Weg zu bekommen. Das ist leider in Österreich sehr verschlossen. Also wir prozessieren zum Beispiel auch gerade gegen die Stadt Wien, weil sie uns gewisse Daten nicht geben wollen. Und wenn wir das, wenn das alles nicht klappt, dann bleibt dann im Endeffekt nur die Daten selbst zu erheben. Und ja, also so nähern wir uns unseren Daten bzw. Informationen. Natürlich gibt es viele Gespräche und erreichen uns auch Leaks und Dokumente, die uns zugespielt werden. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt auch in jeder Redaktion der Fall.
Gibt es im ORF oder konkret auch in der Redaktion vom Report auch eine datenjournalistische Abteilung inzwischen?
Im Report selber nicht. Die Redaktion ist wirklich nicht groß. In der ZIP gibt es zwei Spezialisten, die sich in den letzten Jahren auch sehr gut vernetzt haben und die auch im Tagesgeschäft Redakteurinnen und Redakteure unterstützen bei Geschichten, die halt über zusätzliche Datenrecherche ausgebaut werden können. Bei Großprojekten wie eben den zwei erwähnten Panama Papers, Karibik Papers, da wird ein Team geformt, wo die zwei Datenspezialisten dann dabei sind. Mehr sind es auch im ORF nicht, muss man ehrlich sagen. Innerhalb der ZIP-Redaktion und beim Radio gibt es auch zwei Kollegen, die ein größeres Fachwissen in diesem Bereich sich angeeignet haben und auch versuchen, durch Teilnahme an Weiterbildungen am Stand zu bleiben und eben vernetzt sind in der Branche und hoffentlich. Und das ist ja tatsächlich ein Fortschritt der letzten Jahre gewesen, auch transnational durch Austausch an Großprojekten zu partizipieren.
Und sind da auch Themen dabei, die ihr analysiert, die noch nicht in der Öffentlichkeit präsent sind?
Ja, durchaus mal, aber auch wieder nicht sehr viele, weil der Tagesbetrieb in der Zeit im Bild konsumiert die Ressourcen zu fast 100%. Und darum ist es sehr fordernd, wenn dann doch über einen Leak oder über einen Hinweis etwas kommt, das auf den ersten Blick schon mehr Aufwand erfordert. Ja? Dann ist Management Aufgabe, die Ressourcen so zu verteilen, dass dieser Rechercheaufwand möglich wird. Wie vorhin angesprochen, immer mit dem Risiko, dass am Schluss nichts steht. Und bei dem Gesamtvolumen, das jetzt innerhalb der Zeit in Bildredaktion tagtäglich bewältigt werden muss, sind auch kleinere Recherchevorhaben mit ungewissem Ausgang schon eine sehr wertvolle Ressource. Das abzuziehen aus dem Tagesgeschäft muss sehr gut begründet werden. Und auch beim Wochenmagazin wie beim Report ist es ähnlich. Also es sind die Ressourcen eigentlich so geplant, dass die normalen Sendungen bewältigbar sind. Abzüglich Krankenständen, Urlauben, die dann natürlich auch bewältigt werden müssen. Wenn man Ressourcen auf einen längeren Zeitraum rauszieht, mit ungewissem Erfolg, ja, hat man auch ein großes Risiko als Manager einer Sendung oder einer Hauptabteilung, wie das im ORF heißt, also Magazinabteilung und die aktuelle Abteilung, aktueller Dienst. Beispiel Panama Papers, das war zwischen den drei großen Redaktionen, den Chefredakteurinnen und innen, ein Gezerre. Wer gibt wie viel Ressourcen ab? Ja, das Radio hat dann sogar bei Karibik Papers zwar erst sich entschieden, diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Bei Panama Papers haben sie es wieder abgezogen, mitten im Prozess, weil durch Krankenstände, durch Pensionierungen der Chefredakteur plötzlich gesagt hat, ich kann das nicht leisten, ich kann euch nicht monatelang, es waren zwei Kolleginnen vorgesehen, kann ich euch nicht mehr zur Verfügung stellen, was alle anderen natürlich im Boot waren und dann mich als ZIP-2-Chef auf einmal vor die Aufgabe gestellt hat, entweder wir sagen das jetzt mittendrin ab oder ich gebe noch eine Ressource dazu, wozu ich mich entschlossen hatte. Und ich wusste, ich habe schon eine Sendung, eine Sondersendung geplant. Da habe ich gedacht, wann da jetzt nichts rauskommt mit Österreich-Bezug. Aber es ist was rausgekommen.
365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
Hans-Peter Siebenhaar, Sie haben ja auch ein sehr kritisches Buch über das Wesen des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems in der vorliegenden Form geschrieben. Denken Sie, dass diese sozusagen kontrollierte Ressourcenvergabe, die der ORF zum Beispiel, wie von Wolfgang Wagner gerade geschildert, haben muss, weil ja die Gebührengelder müssen ja begründet sein und man darf ja nichts machen, was vielleicht nichts ergibt, nicht eigentlich ein völlig falscher Weg sind? Müsste nicht gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk in die Lage versetzt werden, dass er Ressourcen für solchen investigativen Journalismus hat, damit wir die Recherchen, auch wenn das sehr ehrenwert ist, wie Dossier das macht, nicht nur der Privatwirtschaft überlassen, weil da gibt es ja beispielsweise auch noch Addendum als selbsterklärte Rechercheplattform.
Also ich glaube, da hat sich sehr viel Positives entwickelt. Mein Buch, die Nimmersatten, die Wahrheit über ARD und ZDF, hatte ich geschrieben 2015. Bei der Umstellung von der Gerätegebühr, wie sie hier in Österreich üblich ist, zur Haushaltsgebühr, die ich politisch für einen Fehler halte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat allein rund 8 Milliarden Euro an Gebühreneinnahmen pro Jahr. Das heißt also, bei der finanziellen Ausstattung von 8.000 Millionen Euro muss es möglich sein und ist es auch möglich, investigative Recherche. Ich glaube, AD und ZDF, auch mit den ganzen Tochtersendungen, haben erkannt, dass das ein Asset ist, weil investigative Recherche, und das haben Sie ja auch dargestellt, ist aufwendig, das ist auch langfristig, da braucht man Ressourcen. Private Sender stehen unter anderen ökonomischen Druck. Insoweit bin ich da gar nicht unzufrieden. Und es gibt ja auch wenn ich persönlich das kritisch sehe, ja auch Joint Ventures mit privaten Unternehmen, wo man dann eine gemeinsame Unit bildet. Ich sage nur Georg Maskulo, der ehemalige Spiegel-Chefredakteur, führt ja so eine Unit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und wir müssen natürlich auch aufpassen, Sie hatten ja Addendum genannt, auch im privaten Bereich gibt es ja durchaus Schattenzeiten. Für mich ist Addendum keine klassische investigative journalistische Plattform, sondern das ist das Wahrheitsportal eines der reichsten Menschen in Österreich. Und der letzten Endes, wer zahlt, schafft an. Er bestellt dort die Themen oder kann die Themen dort bestellen, wenn er möchte. Das ist mit anderen Worten, das ist im weitesten Sinne eine Content-Marketing-Plattform oder ein Privatvergnügen eines Multimilliardärs, aber kein unabhängiges journalistisches Medium, sondern womöglich eine kampagnenfähige Plattform. Da würde ich schon dafür plädieren, sehr genau zu unterscheiden zwischen journalistischer Freiheit und im weitesten Sinne Content-Marketing.
Sie meinen da zum Beispiel, wenn die erste Ausgabe von Addendum sich 14 Tage vor der Nationalratswahl mit Zuwanderung beschäftigt?
Zum Beispiel, das hat ja eine Agenda-Setting-Funktion und wenn man sich sozusagen die politische Agenda in Österreich, zumindest aus meiner Sicht als ausländischer Beobachter, anguckt, dann ist jetzt der Migrationsdruck nicht die größte Aufgabe, die Bundesregierung zu bewältigen hat, damit das Wohlergehen dieses Landes gesichert ist.
Was ist denn der Unterschied zu Dossier zum Beispiel?
Darf ich ganz kurz da noch anschließen? Und zwar, ich glaube, dass auch, obwohl der ORF natürlich 10-mal kleiner ist oder weniger Gebühren hat als deutsche Rundfunkanstalten, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, dass hier auch genug Budget da ist. Also wenn man sich leisten kann, Busse durch Österreich in österreichische Gemeinden in der Früh zu schicken und hier im Morgenfernsehen zu senden oder quasi Baufehler am Königberg zu machen, wo Millionen in den Sand gesetzt werden, da ist genug Geld da. Es ist die Frage, ob man es operativ einsetzt und sagt, wir bilden ein Rechercheteam. Es ist angesprochen worden, das Handelsblatt hat sich auch strategisch dazu entschieden, eine eigene Research Unit zu haben. Das haben viele deutsche, viele US-amerikanische Medien, die sagen, Recherche ist so eine wichtige Kompetenz im journalistischen Prozess. Da setzen wir genauso, wie wir eine Bildredaktion haben, wie wir eine Grafikredaktion haben, haben wir halt auch eine Rechercheredaktion, die man ressortübergreifend, sendungsübergreifend einsetzen kann in Krisensituationen, wenn man schnell in Breaking-News-Situationen, wenn man schnell recherchieren kann oder wenn man quasi an Projekten wie Panama Papers arbeitet. Das ist eine Frage, wie teile ich die Mittel auf? Und da kann man sich durchaus bei anderen Medienhäusern viel abschauen. Also ich glaube, dass da in Österreich genug Ressourcen da sind, dass sie halt falsch eingesetzt sind. Das ist das eine. Zur Addendum, Dossier und Konkurrenz, wenn ich mir überlege, quasi was wäre die nächste Konkurrenz von Dossier, dann ist es Addendum. Und ich muss ein Stück weit eine Lanze brechen für Addendum, weil ich viele Journalistinnen und Journalisten auf der operativen Ebene kenne und weil ich denen quasi, weil zum Beispiel auch ehemalige Dossiermitarbeiterin arbeitet jetzt bei Addendum, die Christine Grabner, glaube ich, arbeitet bei Addendum, hat zumindest dort gearbeitet. Das sind viele Journalistinnen und Journalisten, wo ich mir denke, die würden sich nicht vorschreiben lassen, dieses Thema ist zu machen und ihr hättet vielleicht in diesem Thema noch in diese Richtung gehen sollen. Das glaube ich nicht. Wo ich recht gebe, ist natürlich, je weiter man nach oben kommt, umso dünner wird die Luft und umso mehr riecht es natürlich nach
mehr Mathe-Schitz. Ich glaube, wenn wir ein Stück zurücktreten, dann muss man und auf das Medienimperium von Herrn Mateschitz schauen, dann ist es schon ein sehr seltsames Medienimperium, denn normalerweise geht ein Unternehmer vor, dass er ein Investment macht, macht einen Businessplan und dann gibt es irgendwann mal den Break-Even nach 3, nach 5 Jahren, you name it, mit 10 Jahren. Das Medienimperium von Herrn Mateschitz, allen voran sein Privatsender Service TV, hat nicht die geringste Chance, wenn ich Leuten Glauben schenken darf, die sich in dieser Branche sehr gut auskennen, jemals eine schwarze Zahl zu leisten. Das heißt also, ein sehr vermögender, einflussreicher Unternehmer leistet sich Medien, weil er es einfach so möchte. Das ist ein Instrument neben dem eigentlichen Kerngeschäft. Das ist strukturell das, was wir aus Osteuropa kennen. In Osteuropa verdienen Unternehmer mit ihren Medienportfolios in den jeweiligen Ländern kein Geld. Das sind einfach Instrumente aus den verschiedensten Motiven heraus. Und das ist unabhängig beim Respekt für die Kollegen, die ich jetzt persönlich nicht kenne, aber bei allem Respekt vor den eigentlichen Leuten des operativen Geschäfts machen eine Struktur, die im Grunde genommen für eine pluralistische Demokratie nicht unbedingt fördernd ist und hilfreich ist.
Wir sind bei der pluralistischen Demokratie und ich unterstelle dem Wolfgang Wagner, dass er sich eine investigative Abteilung im ORF wünschen würde. Was kann man jetzt von außen dazu beitragen, zum Beispiel im Gesetzfindungsprozess fürs neue ORF-Gesetz oder in der Einflussnahme auf die Stiftungsräte oder auch auf eine nächste Geschäftsführung, dass es zu so einer Strukturveränderung kommt, wie sie der Florian Skrabal gerade angeregt hat?
Jetzt sage ich was Ketzerisches in die Runde. Prinzipiell bin ich Druck von außen immer gewohnt abzuwehren. Ja? Also nein, ich wünsche mir natürlich eine Verstärkung der investigativen Möglichkeiten, aber ich wünsche mir nicht, dass es auf Druck von außen geschieht, sondern ich wünsche mir, dass wir innerhalb des Hauses die Ressourcen so verteilen, wie auch immer sie dann sind. Ich wünsche mir auch nicht, dass sie weniger werden. Ja? Also wir haben ja gewusst, was auf uns zukommt, wenn die FPÖ ihre Pläne durchsetzt. Und momentan gibt es Neuwahlen, aber wie es danach aussieht, wissen wir nicht. Kann auch tatsächlich wieder in einem Koalitionspakt vereinbart werden, dass der ORF so und so viel weniger Mittel hat. Und dann sprechen wir weniger über die Einrichtung eines Investigativressorts, sondern eher, was von dem, was es jetzt gibt, noch erhalten bleibt. Also prinzipiell alles, was investigative Arbeit im ORF fördert, gut. Ja. Es wurde auch öfters schon darüber gesprochen, ein Investigativressort einzurichten. Der große Input im Haus war nicht da. Ja. Also ob jetzt von Stiftungsräten, von der Geschäftsführung, kann man jetzt vermuten, warum. Ich will aber keine Vermutungen anstellen, speziell das um ein eigenes Unternehmen, in dem ich beschäftigt bin, geht. Ist so. Ja. Wir haben nicht steigende Budgets, sondern fallende. Also wir sind alle in den Abteilungen, die Journalisten beschäftigen, eher damit beschäftigt, uns so zu organisieren und zu reorganisieren, dass es günstiger wird. Und wie vorhin gesagt, es ist nicht günstig, ein Recherchevorhaben, das in unbestimmte Zeit gerichtet ist, neben Wochen- und Tagesgeschäft zu betreiben. Also vielleicht gelingt es, in einer neuen Geschäftsführungsperiode und zwar von innen gesteuert, das etwas besser zu organisieren. Das wäre mein Wunsch.
Bitte, natürlich. Darf ich ganz kurz, weil wir den Begriff investigativ, ich finde, wenn wir von investigativem Journalismus reden, wir hängen das alles so hoch. Wir denken, da ist meistens die Assoziation da, da muss ja ein Scoop, da muss ja ein Skandal, da muss ja was Großes aufgedeckt werden. Das ist eine auch im internationalen Raum ein komplett falscher Ansatz, weil investigativ nicht heißen muss, es muss ein Scoop zum Ende stehen, sondern ich verstehe ein Thema, ich untersuche ein Thema, ich tauche tief ins Thema ein. Das heißt, investigieren, investigare und so weiter, untersuchen. Und da durch die Untersuchung gewinne ich so viel Kompetenz, wo ich dann vielleicht innerhalb des Medienhauses auch andere Redakteurinnen und Redakteure diese Kompetenz weitergeben kann und sagen, schaut, liebe Leute, der Asylbereich funktioniert so. Und dadurch gewinne ich wieder, habe ich Effekte auf die Berichterstattung in anderen Redaktionen. Wenn ich jetzt nur denke und nur danach beurteile, am Ende einer investigativen Recherche kommt Panama Papers raus, kommt Ibiza-Video raus, wie auch immer, dann wird sich das nie rechnen und dann wird das nie funktionieren. Wenn ich aber sehe, ich bündel hier die Kompetenz in einer Redaktion oder in einem Team oder wie auch immer und ich beginne Themen zu untersuchen, aufzubereiten und dann über die Schrebergärtengrenzen hinaus dem ganzen Medienhaus zur Verfügung zu stellen, dann beginnt es dann betriebswirtschaftlich, glaube ich, auch unjournalistisch mehr Sinn zu machen. Also die Frage ist, wie definiere ich
Investigativ? Ja. Ist das, was da...
Darf ich anschließen?
Genau.
Wir haben jetzt in der Begriffsdefinition einen wesentlichen Schritt gemacht. Wir haben von Panama Papers gesprochen zu Beginn und wir sprechen vom mehr oder weniger Tagesgeschäft jetzt. Und da sage ich, eine Schauplatzreportage ist oft so nahe dran an einem Thema, dass sie auch investigativ ist. Ja, das ist vielleicht vom Ansatz zunächst nicht der Hauptgrund, aber jemand, der sich so intensiv mit einem Thema beschäftigt, kommt in Tiefen, die einem anderen, der es nur im Tagesgeschäft behandelt, sich nie erschließen.
Ist diese Arbeit nicht besonders wichtig durch die Präsenz dieser vielen Verschwörungstheorien im Netz, dieser vielen persönlichen Kundmachungen auch von politischen Parteien wie unzensuriert.at etc.? Wird dadurch nicht diese Art des Journalismus noch viel bedeutender? Und wie können wir unsere Qualitätsmedien und das Öffentlich-Rechtliche auch im Netz markierbarer, erkennbarer und die Quellen deutlicher sichtbar machen? Hans-Peter Siebener.
Also ich glaube, dass Verschwörungstheorien werden immer da sein, die waren immer da und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Man muss sich anschauen, auf welchen Plattformen erreichen Verschwörungstheorien welche Menschen. Ich glaube, diejenigen, die Entscheidungen treffen, egal ob in ökonomischen, politischen, gesellschaftlichen Feld, also die Multiplikatoren wissen sehr genau, was sind verlässliche Quellen oder nicht. Ich glaube, umso mehr Verschwörungstheorien wir haben, umso wichtiger werden große Medienmarken als Leuchttürme, als Navigation durch diese Informationsflut. Wenn ich auf dem hohen Meer bin, dann richte ich ja meinen Kurs des Bootes nicht nach den Sternschnuppen aus, die sehr schnell wieder vorbei sind, sonst würde ich schnell kentern und auf Grund laufen, sondern auf die Leuchttürme, die hell und klar strahlen und an dieser Küste fahre ich entlang, ohne eine Havarie zu haben. Und ich glaube eben, öffentlich-rechtliche Medienmarken, private Medienmarken, Marken aus dem Netz sind diese neuen Leuchttürme und die weisen auch den Weg. Und insoweit Verschwörungstheorien schön und gut, aber sie führen letzten Endes zu nichts. Und wir sollten uns in der Reaktion auf all diese Gerüchte, Spekulationen auch gar nicht so stark beschäftigen. Also ich persönlich tue es nicht.
Wollte ich anschließen bei den Leuchttürmen. Ja. Es ist ein wirkliches Phänomen der letzten Wochen gewesen, dass sich wirklich ein extremer Anstieg der Reichweiten der Zuschauerzahlen in den Informationsformaten in diesen 2-3 Wochen ereignet hat. Ja, wenn ich es vom Report her sagen kann, in der Geschichte der Quotenmessung hat der Report jetzt die stärkste, zweitstärkste und drittstärkste Sendung gehabt. Das will ich jetzt nicht auf uns zurückführen, aber es ist offenbar in Zeiten der Krise, wo die Leute das Gefühl haben, Moment, ja, jetzt geht's wirklich um was, wollen sie es dann doch bei Marken auch erklärt kriegen, wo sie sich denken, na, da wird's vielleicht doch stimmen. Ja? Und ich habe das gestern erst in einer Auswertung gehört von meiner Chefredakteurin. Der Report hat zum Beispiel den höchsten Anteil aller Informationssendungen in der so umworbenen 12 bis 49, also der jüngeren Zielgruppe, plötzlich gehabt. 500.000 Leute. Normalerweise ist die Gesamtquote des Report so hoch. Und das sind aber eine Woche später, haben sie wieder nicht mehr, also diesen Montag, nicht mehr in dem Ausmaß zugesehen. Da waren 2-3 Wochen, wo viele den Eindruck hatten, jetzt kommt's drauf an. ich weiß nicht, was da vor sich geht. Ich schaue mir jetzt was an, was ich mir nicht regelmäßig anschaue. Ich habe das jetzt, durfte bei der Hochner Preisrede auch ein bisschen was Grundsätzliches sagen, und ich habe das dann dort in Angesicht auch der Sponsoren, die sind Verbundkonzern, habe ich gesagt, Daseinsvorsorge, gibt es diesen juristischen Begriff. Meine Kinder waren auch anwesend und ich weiß, die schauen nicht lineares Fernsehen, die schauen auch den Report nicht linear. Aber sie schauen auch in Zeiten, wo es drauf ankommt, rund um Wahlen oder wenn eine Regierung kollabiert, als erstes online ORFAD oder in der DVD solche Geschichten an. Also die Öffentlich-Rechtlichen werden dann wahrgenommen wie der Verbund oder die Wasserversorgung. Ich trinke vielleicht nicht jeden Tag das Wasser aus der Leitung, aber wenn ich einen Durst habe, gehe ich davon aus, dass es in jeder Wohnung oder auch auf öffentlichen Plätzen sauberes Wasser gibt, an dem ich mich bedienen kann. Ja? Aus dem muss jetzt der ORF wieder in der Debatte ein Argument gewinnen und sagen, okay, ihr, nämlich auch die Generation meiner Kinder, müsst dann aber auch dafür sorgen, dass es diese Grundversorgung, wenn es für euch nur eine Grundversorgung für Krisenfälle ist, wenn ihr denn im Tagesgeschäft nicht darauf zurückgreift, aber wenn es dann darauf ankommt, wollt ihr es haben, dann muss das aber auch weiter bestehen in der Qualität.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, dass wir, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, wir müssen als Journalisten, als Medienhäuser, als Medienmarken zeigen, dass wir nicht darüber reden, sondern mit den Leuten reden. Das heißt also, unmittelbar vor Ort sind. Und Sie haben das ja getan in der Regierungskrise, indem Sie nicht nur im Maria-Theresien-Zimmer die neue Regierung abgefilmt haben, sondern eben auch auf der Straße waren, mit Leuten, die die Demonstrationen dokumentiert haben, Umfragen gemacht haben, geschaltet haben zu Experten. Und für mich als Zeitungsjournalist, ich mache, wenn ich in Gespräch bin mit Politikern oder mit CEOs oder mit anderen Kräften, mache ich sehr häufig ein Handybild und setze das in den sozialen Medien. Warum? Weil ich nach außen dokumentieren möchte, ich spreche mit den Entscheidern und ich spreche nicht nur über die Entscheider. Und ich glaube, dieses Unmittelbare ist sehr, sehr wichtig für die Authentizität und zahlt letzten Endes ein auf diesen Leuchtturm, damit der auch strahlen kann. Und ich glaube, dass die Menschen gar nicht so naiv sind, wie das uns manchmal die Medienprofessoren vermitteln möchten, sondern sie können sehr genau unterscheiden, was ist ein aufgebrühter Kaffee und was ist ein gut gemachter Kaffee. Vielleicht noch nicht, wenn man ganz, ganz jung ist, aber im Laufe des Alters lernt man dann und so und ein bisschen ähnlich ist es auch mit dem Medienkonsum. Und ich bin auch bei Ihnen in Krisensituationen, Regierungskrise, Börsenabsturz, Katastrophen sind letzten Endes die großen Medienmarken, diejenigen, die dann die Informationen und die Analyse vermitteln. Die Leute suchen dort eben die entsprechenden Informationen, weil sie glauben und oder überzeugt sind, dass sie eben auch die entsprechende Qualität und Ressourcen haben.
Was bisher geschah? Am 25. Oktober 2000 wird nach langjährigen Diskussionen und trotz einer Kampagne der Kronenzeitung gegen den Standort des Mahnmals für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoah das Kunstwerk der britischen Künstlerin Rachel Whiteread am Wiener Judenplatz eingeweiht.
Die Frage, die sich für mich stellt, ob es quasi österreichische Medienhäuser, insbesondere der ORF, auch schafft, diese Leuchttürme selbst einzuschalten, quasi nicht zu reagieren, wenn aus Deutschland ICIJ von der Süddeutschen Panama Papers kommen oder ein Ibiza-Video kommt, sondern quasi, wo der ORF selbst diesen Leuchtturm einschaltet.
Ja, die Themenführerschaft zurückerobern.
Die Themenführerschaft, Themen selbst setzt, zu sagen, okay, gut, das ist jetzt das Wichtige, über das muss Österreich reden. Und deswegen, weil wir jetzt darüber reden, kommen alle Leute zu uns und ob linear oder nicht linear und so weiter, Sie konsumieren ORF, Sie schauen sich das an, weil hier sind Sie informiert. Das ist, also das wollte ich nur als Gedanken noch einwerfen. Ich bin ja komplett d'accord.
Es hat ja auch die Abstimmung in der Schweiz gezeigt, wo auch der prozentuelle Anteil der Befürworter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei den Jungen am höchsten war, interessanterweise. Also da gibt es eindeutig ein Bewusstsein, ein Gefühl. Gleichzeitig aber gibt es da auch diese Aufgeregtheit in unserer Gesellschaft. Ja, wir haben es ja auch um die Ereignisse rund um den Regierungszusammenbruch gesehen, dass dann andere Medien, der Boulevard, sofort die Themen ein bisschen versucht hat zu verzerren in die Richtung, gibt es da auch noch Drogenbilder, gibt es da auch noch irgendwas Sexuelles, gibt es da auch noch Urheber, die müssen natürlich mit der Mafia zu tun haben oder mit Geheimdiensten. Und es wurde das Thema sozusagen vernebelt. Wie begegnen wir in den Qualitätsmedien sozusagen dieser Vernebelung, dieser Aufgeregtheit und immer der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird?
Ich bin bei der Vernebelung anderer Meinung. Ich glaube, das ist, und ich weiß es auch aus dem Feedback unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die Frage, wer dieses Video gemacht hat, für viele, nicht nur für die Unterstützer der Freiheitlichen Partei, gleichbedeutend ist. Das mag jetzt unrichtig sein aus journalistischer Sicht, aber so ist es, gleichbedeutend damit, was Inhalt des Videos war. Das kam sofort und ich habe das in unserer Berichterstattung, für die ich zuständig war im Report, deswegen auch gleich dahinter, nicht gleichwertig, aber an zweiter Stelle gesehen. Also das auszublenden, wie ich es in sozialen Medien gelesen habe, jetzt blendet das doch aus, das ist doch völlig egal, bin ich anderer Meinung, weil es eben diese Verschwörungstheorien sofort fördert. Und man muss da ganz genau aufpassen, ja, und sagen, man muss auch dem Herrn Ex-Bundeskanzler entgegentreten, wenn er plötzlich Thal Silberstein, ohne irgendwie zu nennen, welche Beweise er hätte, in einen Zusammenhang damit bringt. Ja? Das ist genauso wichtig, weil guter Journalismus, wie dass wir dem Inhalt, der im Vordergrund steht, auch gerecht werden.
Ich meine, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, bei der Regierungskrise jetzt in Österreich waren einfach die Fakten, die auf den Tisch lagen und die weiteren Entwicklungen so klar, dass ich glaube schon, die Wahrheit sich durchgesetzt hat. Das heißt also, die Leute auf der Straße aus Wanderbeobachtung haben sehr genau begriffen diese Entwicklungen und sie konnten sich eben auch aufgrund der vielen öffentlichen Termine, und es war ja auf der großen Bühne, war ja der Zusammenbruch der konservativ-rechtspopulistischen Regierung, spielte der sich ab, auch durchaus nachvollziehen. Sie konnten sich ihr eigenes Bild machen und das ist im Grunde genommen eine privilegierte Situation gewesen jetzt in dieser Regierungskrise.
Wir waren ja hier quasi in einem Lehrbuchbeispiel, wie gut unsere Demokratie funktioniert, welche Funktion die Medien haben können in der Aufklärung von Sachverhalten. Wir leben in einer wunderbaren Gesellschaft. Trotz aller Krisen hat ja das System gut funktioniert, auch durch den vielgelobten, zu Recht gelobten Bundespräsidenten. Wo können denn überhaupt solche Gespräche stattfinden, wie wir sie führen? Und haben wir in unserer Nachbarschaft Länder und Situationen, in denen das eben nicht klappt? Und was könnten wir da wieder aus Österreich heraus, vielleicht auch dem Gedanken des Florian Skrabal folgend, als ORF für die Nachbarländer, für den Westbalkan beitragen, dass dort auch dieses Medienverständnis, wie wir es leben dürfen, Fuß fassen kann, überhaupt eine Grundlage findet?
Ja, ich glaube, unsere Korrespondenten in diesem Raum, ich nenne jetzt den Ernst Gellex, ich nenne den Christian Wehrschütz, machen das, was ihre Aufgabe ist. Sie berichten ja für das österreichische Publikum über diese Länder. Aber natürlich, gerade was Ungarn betrifft, das gibt immer auch eine Resonanz. Viel mehr sollte es auch nicht sein, aus meiner Sicht. Ja, wir sind hier nicht missionarisch tätig und wir erreichen vielleicht auch das Gegenteil, wenn wir das wären. Wir haben mitbekommen, dass Ernst Gellex, aber speziell auch Paul Lendwey, ja, quasi zu einem Feindbild gemacht wurde. Das ist also bei Paul Lendwey wirklich massiv geworden, rund um das Buch, das er vor 2 Jahren veröffentlicht hat, und auch bei Ernst Gellex. Und das ist wieder in die österreichische Debatte zurückgespielt worden. Wir können dann ins Detail gehen, aber ich glaube, viele werden wissen, worum es geht, Stiftungsratsvorsitzender etc. Da glaube ich, die Aufgabe ist berichten, dort auch mutig sein. Es ist hier in Österreich viel einfacher, mutig zu sein, als wenn man Korrespondent ist in Ungarn oder von mir aus auch am Balkan und noch viel mehr in China oder in der Türkei. Ja. Also da glaube ich nicht, dass wir einem Ernst Gelex oder einem Christian Werschütz eine Aufgabe geben müssen, in der Gesellschaft, über die er für Österreich berichtet, missionarisch zu wirken.
Aber haben wir nicht zum Beispiel in Zeiten des sogenannten Dritten Reichs davon profitiert, dass man in unser Land hineingesendet hat mit Fremdsendern? Haben wir nicht auch eine Aufgabe, als tolerante Gesellschaft, der intoleranten Gesellschaft etwas entgegenzustellen? Ich komme zu dem schwierigen Punkt, ob Journalisten sozusagen eine eigene Position transportieren dürfen, die sie für die richtige halten, oder ob sie sich, wie Friedrichs gesagt hat, mit keiner Sache gemein machen dürfen, auch nicht mit der guten.
Also was wir tun, ist über dieses Land berichten. Und da das nicht mehr vergleichbar ist mit den Jahrzehnten davor, im Netz ist das alles verfügbar. Und okay, wir haben keine fremdsprachige Homepage, wo du jetzt für das Ungarische oder für das Serbische, wir können jetzt verschiedene aufzählen. Wir haben das nicht wie die Deutsche Welle zum Beispiel. Ja? Also die Deutsche Welle hat einen anderen Auftrag, ist aber auch ein Regierungssender.
Ist ein Staatssender, der eben nicht aus Rundfunkgebühren finanziert wird, sondern eben aus Steuergeldern der Bundesregierung.
Ist aufgrund des ORF-Gesetzes zum Umgang mit den Gebührengeldern in der gesetzlich vorgesehenen Form verpflichtet und eben nicht verpflichtet oder auch nicht, hat auch nicht den Auftrag, im umfassenden Informationsauftrag über die Landesgrenzen hinaus zu wirken. Sollte dieses Gesetz in die Richtung geändert werden, wird man es tun. Also ich muss das jetzt so formalistisch begründen, weil ich glaube, alles andere ist eine Überforderung der Kollegen, die dort arbeiten, aber auch strukturell des ORF.
Ich komme da drauf, Florian Skrabal, weil wir ja oft vor der Frage stehen, wenn wir ein Thema auswählen, ist das ja trotzdem auch ein politisches Statement. Selbst wenn wir dieses Thema dann so objektiv und so sachlich wie möglich behandeln, ist ja die Beschäftigung mit der Kronenzeitung schon ein Appell an die Gesellschaft, wenn ihr ein Dossier dazu verfasst. Und wo soll da unser Ende sein? Wir sind doch Europäer, wir sind doch nicht nur Österreicher. Wie sehen Sie das? Gibt es da auch eine Aufgabe, wo wir uns verbreitern könnten, nachdem wir zum Beispiel diese Krise in Österreich jetzt so gut überstanden haben und das als Best Practice weitergeben?
Also es ist ein Wort gefallen, objektiv. Ich bin da felsenfesten überzeugt, dass es objektiv nicht gibt und dass quasi die Objektivität, die auch im ORF-Gesetz steht und so weiter, für mich ist das nicht nachvollziehbar. Es gibt sowas wie Fakten, es gibt Tatsachen, es gibt die Möglichkeit, diese Fakten offen auf den Tisch zu legen, die Quellen da hinten so transparent wie möglich zu machen und dem Publikum das auf den Tisch zu legen, was eine Recherche ergeben hat. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ausgewogen zu berichten, alle Seiten zu hören. Das gehört eigentlich zum journalistischen Prozess dazu. Objektiv beginnt quasi natürlich auch dort, wie wählt die Dossierredaktion ein Thema aus. Natürlich gibt es da Kriterien, es muss öffentlich relevant sein. Wenn in diesem Ibiza-Video nichts öffentlich Relevantes drinnen gewesen wäre, wäre das nicht über seriöse Medien, sage ich mal, veröffentlicht worden. Aber ich meine, das, was da zu sehen ist, ist in hohem Maße öffentlich relevant. Und das ist dieser Begriff der öffentlichen Relevanz ist ganz entscheidend. Natürlich suchen wir uns auch Themen aus, von denen wir denken, dass sie heute, aber noch in den nächsten 6 bis 12 Monaten öffentlich relevant sind, und wir suchen Themen aus, die uns interessieren. Und wir stellen uns bei der Themenfindung die Frage, wie ist die Quellenlage? Wir müssen unsere Ressourcen effizient einsetzen. Wenn ich einmal ein Jahr bohren muss, um ein Dokument zu bekommen, dann muss ich 7 Leute darauf ansetzen und die vielleicht nach Kanada schicken, wenn ich sage, sorry, das geht nicht, wir müssen uns ein anderes Thema nehmen. Es gibt zum Glück, aus journalistischer Sicht, gibt es in Österreich genug Themen, die man recherchieren kann. Also das nur ganz kurz zu dem Begriff objektiv. Und wie gehen wir an Themen heran? Und das andere, die Frage ist quasi die Vernetzung in internationalen Recherchenetzwerken. Also wir sind ja auch Mitglied im Global Investigative Journalism Network und im Organized Crime and Corruption Reporting Project. Das ist die Möglichkeit, hier Themen aufzugreifen wie Geldwäsche, wie Drogenhandel, wie Menschenhandel etc., das über Grenzen geht und dann gleichzeitig zu berichten und hier dadurch auch, aber natürlich berichten die Kolleginnen und Kollegen aus Bulgarien, die kennen ja die bulgarische Situation, die bulgarische Kultur, die Feinheiten der bulgarischen Politik und Gesellschaft ja viel besser als ich aus Wien. Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, hier auch zu sagen, das müsst ihr so und so aufhängen oder erzählt das besser an diesem Beispiel oder so, weil da bin ich viel zu weit weg. Und deswegen, die Netzwerke sind super. Gemeinsam so große Geschichten zu machen, glaube ich, hilft wirklich, weil sich die Wucht in mehreren Ländern entfaltet. Aber jetzt aus Wien oder vielleicht selbst wenn ich nach Bulgarien, nach Sofia fahren würde, bis ich da die Gegebenheiten so verstanden habe, dass ich da tiefgründiger berichten kann, vergehen ja Jahre. Also das.
Ich würde gerne zur Objektivität was sagen. Ja, nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Also ehrlich, Objektivität ist wie Wahrheit. Ja? Es ist ein Näherungswert. Wir sprechen ja dann oft von Wahrhaftigkeit, also dem Versuch, dem nahe zu kommen. Und ich schließe dort an, wo ich vorher argumentiert habe. Ich glaube, dass das jetzt den Unterschied in dieser Krise ausgemacht hat für Leute, die in ihrer Verzweiflung, na was ist jetzt da, was ist wirklich wahr? Okay, im ORF, die müssen es zumindest probieren, Wahrheit zu transportieren. Aus einer ganz anderen Annäherung an Journalismus. Dann, wo schauen wir es jetzt an? Dann schauen wir es dort an, weil die müssen. Und ich will müssen. Ich will müssen. Und ich halte nichts von dieser, die Transparenz ist die neue Objektivität. Die Transparenz ergänzt die Objektivität. Gott sei Dank. Früher waren wir extrem intransparent. Und ich bin für totale Transparenz. Es gibt diese Publikumsgespräche. Goli Mabo war anwesend. Ich habe das forciert. Ich habe gesagt, bitte lasst mich mit meiner Redaktion dort mich der Kritik stellen und beantworten. Ich höre es immer wieder und wer sagt Ihnen, was Sie berichten müssen und sagt Ihnen der Herr Bundeskanzler, was Sie berichten müssen und so. Die Fragen kommen immer. Und ich wollte mich dem bewusst stellen und dann den 600.000 Zuschauern der nächsten Sendung dieses Frage- und Antwortspiel bringen. Und ich habe noch selten so viel positive Resonanz auf eine Sendung bekommen, obwohl es für uns trivial ist. Ja, ich meine, wir haben nichts anderes gesagt, als wir im persönlichen Gespräch Leuten immer sagen, aber diesmal halt in einem organisierten Rahmen und dann ausgestrahlt. Also deswegen, wirklich, ich verteidige es nicht, weil ich müsste. Nein, es steht im Gesetz und der Gesetzgeber schreibt mir viele Sachen vor, die ich nicht verteidigen würde. Die finde ich nicht so super. Aber bei der Objektivität sage ich, Gott sei Dank gibt es das Gebot.
Wie halten wir es mit dem Doppelcheck? Haben wir den noch in einer Zeit dieses schnelllebigen Berufs, in dem wir uns bewegen? Und wie halten wir es mit der Darstellung von extremen Gruppen? Stichwort, um noch einmal auf Servus TV zu kommen, in den Talks im Hangar kommen die Identitären überproportional viel vor, würde ich einmal sagen, im Verhältnis dazu, was die eigentlich als gesellschaftliche Kraft darstellen würden. Hans-Peter Siebenhahn.
Wenn Sie erlauben, vielleicht noch zwei Bemerkungen zum Thema Osteuropa und Auslandskorrespondenten. Ich glaube, umso geringer die Pressefreiheit ist, umso größer ist der Einfluss der Auslandskorrespondenten. Ungarn ist dafür ein Beispiel, aber da kann man fast alle so osteuropäischen Staaten nehmen. Das heißt also, Auslandskorrespondenten sind einflussreich und haben eine hohe Verantwortung. Und vor dem Demokratiedefizit in Südosteuropa oder Osteuropa insgesamt ist das eine sehr, sehr wichtige Funktion, unabhängig von den bereits genannten Deutsche Welle und andere und BBC, die ja sozusagen als Auslandssender rein sind. Zweite Bemerkung noch zum Thema Osteuropa. Ich glaube, dass wir bei der Erweiterung auf den Balkan die Medienfreiheit gleichsetzen müssen wie Unabhängigkeit der Justiz, Kampf gegen Korruption. Das ist ein Fundament, ein Stein, ein wichtiger Stein des Fundaments. Und ich persönlich freue mich, dass Frankreich und Deutschland, aber auch Niederlande, aber andere Länder auf die Bremse treten, jetzt mit der EU-Erweiterung, weil die Fortschritte von Serbien bis Montenegro, von Albanien bis Bosnien-Herzegowina in Sachen Pressefreiheit eben gering sind. Und solange sich diese Länder nicht wirklich nachhaltig Mühe geben, ein unabhängiges Mediensystem zu schaffen, zu ermöglichen, solange sollte ihnen auch der Weg nach Europa versperrt bleiben, unabhängig mal von den politischen und ökonomischen und geostrategischen Interessen. Und die nächste Frage habe ich vergessen.
Die Identitären.
Die Identitären. Ich glaube, als Journalist sollte man keine Berührungsängste haben mit Quellen, auch wenn sie ziemlich extrem sind. Sie nehmen am politischen, gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Leben teil. Das heißt also, ein Journalist hört sich erstmal jede Meinung an und dann kann er überlegen, inwieweit das ist tatsächlich eine relevante Information ist und trennt dann seine Analyse oder seinen Kommentar davon ab. Insoweit keine Berührungsängste. Und wenn das Sender tun oder Journalisten tun, dann finde ich das erstmal grundsätzlich gut.
Der ORF hat ja da eine vorsichtigere Annäherung, kann man das so sagen?
Einerseits ja, andererseits unterschreibe ich das jedes Wort, weil Quelle ist der entscheidende Punkt. Und wenn jemand so zentral in einer Geschichte ist, dann finde ich auch nichts dabei, wenn man ein Interview, ob das jetzt im Studio stattfindet oder anderswo, dazu nutzt, um die kritische Annäherung auch im Direkten, im Face-to-Face auszuweisen. Ja, dafür gibt's ja kritische Interviews. Also davon abgesehen vielleicht Blattaufmacher, ja, da kann man drüber diskutieren, ob das vielleicht der reine Sensationalismus ist. Aber inhaltlich, glaube ich, konnte man das in diesem Fall rechtfertigen. Wir haben in unserer Reportgeschichte den umgekehrten Fall dann erlebt. Es war ein Linksaktivist, ja, als Quelle genutzt. Denn er hatte ein Foto eines Strache-Mitarbeiters aus seinem Ministerium bei einer identitären Veranstaltung gepostet. Und wir haben das als Quelle genutzt. Und es wurde dann von der FPÖ vorgeworfen in einer polemischen Aussendung, werden demnächst die venezolanischen Experten im ORF auftreten. Und ich habe nicht reagiert, aber intern gesagt, wir haben Quellen und wir haben Experten. Die Person war keine Expertin und kein Experte, sondern eine Quelle. Jemand, der recherchiert aus Aktivismus und dann Fotos dieser Art, dieser Qualität auftreibt, die einer Überprüfung standgehalten haben. Ja, war der Mitarbeiter. Und das belegt etwas, eine Nähe, wenn im Vizekanzlerbüro jemand arbeitet, der als Ordner bei so einer Demonstration dabei war, dann ist das eine wichtige Quelle und die wird genutzt.
Wissen die Menschen, was eine Quelle ist und was eine Information ist?
Ich glaube schon. Also ich glaube natürlich nicht alle, aber ich glaube, die Mehrheit weiß das schon. Ja.
Dann fasse ich zusammen. Wir wünschen uns im ORF eine eigene Abteilung für investigativen Journalismus, den der ORF aus sich heraus bildet, ohne dass von außen Druck darauf entsteht.
Sie wünschen sich, also ich habe gesagt, ich wünsche mir eine Verstärkung des Investigativen im ORF. Wie wir das machen?
Das werden wir sehen. Und das Zweite, ich nehme sehr gern auf, was der Kollege Siebenhardam noch eingebracht hat. Es gibt eine Einrichtung der Europäischen Union, die heißt Westbalkan Media Days. Und da werden Journalisten aus dem ganzen Westbalkanraum eingeladen und treffen dort einmal im Jahr zusammen, im Herbst, um über die Situation der Medien zu diskutieren. Und vielleicht können wir da aus Österreich mehr Präsenz hinbringen, im Sinne eines Austausches, wie der Florian Skrabal das angeregt hat, um unsere Netzwerke zu verstärken. Das wird das nächste Mal in Montenegro stattfinden. Und vielleicht auch eine Anregung, dass wir vier uns dort wiedersehen. In diesem Sinne, danke vielmals für Ihre Zeit und für die angeregten Gedanken, die wir austauschen konnten.
Danke für die Einladung.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medienbildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.